Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und das heute ist eine Interviewfolge, denn ich habe heute einen Gast da. Und dieser Gast hat mich kürzlich überrascht, nämlich er hat mir ein Paket geschickt. Und in diesem Paket war ein sehr, sehr nettes Geschenk plus ein Brief. Und weil ich mich so sehr darüber gefreut habe, habe ich ihn heute hier eingeladen. Wir sprechen heute über eine Großmutter und einen Großvater. Wir sprechen heute über Dividendenaktien, über eine Aktie, die man mit Verlust verkauft und am Ende trotzdem noch gewinnt und viele andere spannende Dinge. Und wenn ihr das alles erfahren wollt, dann bleibt es dran. Gleich geht's los. Also, ich habe schon gesagt, Interviewfolge, und zwar ist heute der Benedikt bei mir. Hallo Benedikt, schön, dass du da bist.
Hallo Jens, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
Sehr, sehr gern. Jetzt erzähle ich nochmal ganz zu Beginn, wie du eigentlich, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Nämlich vor einigen Wochen kam die Post, so wie jeden Tag, Paket war dabei. Und ich habe überlegt, okay, was hast du bestellt? Wusste ich jetzt gar nichts. Und dann mache ich das Ganze auf und da war ein T-Shirt dabei. Auf diesem T-Shirt stand Dividendenjäger. Und dann war noch ein Brief dazu, wo du eben geschrieben hast, dass du mich kennst über YouTube und dass dir das gefällt, was wir hier so machen. Und dass du eben eine Webseite betreibst und unter anderem auch über diese Webseite diese T-Shirts verkaufst. So, und bevor ich jetzt noch mehr erzähle, Benedikt, stell dich doch einfach mal kurz den Hörern dieses Podcasts hier kurz vor.
Hallo, ich bin der Benedikt. Ich bin aktuell 25 Jahre alt und wie du schon gesagt hast, ich betreibe die Webseite dividendeohneende.de. Der Hauptfokus in der Webseite ist eigentlich darauf, jede Woche ein cooles, interessantes, lukratives Unternehmen vorzustellen. Einfach nur ganz kurz, das heißt keine Analyse, sondern einfach nur, hey, was macht die Firma, was ist deren Geschäftsmodell, was sind die Zukunftsaussichten und so ein kurzes Fazit. Ich denke einfach, dass ich mit der Webseite und den ganzen Blogartikeln vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer oder Leser irgendwelche coolen Infos geben kann. Vielleicht bekommt der eine oder andere ein cooles Unternehmen vorgestellt, das er davor noch nicht kannte und kann dann da Geld investieren.
Und spannend ist ja, diese Webseite, die machst du jetzt nicht, das ist nicht dein Haupterwerb, sondern nee. Das ist quasi deine, wir haben vorhin schon gesagt, nicht so direkt ein Hobby, ist deine Leidenschaft.
Ja.
Du machst das also neben deinem Beruf im herkömmlichen Leben, da bist du bei der Deutschen Bahn beschäftigt.
Richtig, ich bin bei der Deutschen Bahn als Leiter der Logistik in München und nebenbei mache ich ganz gerne die Webseite auf jeden Fall.
Genau. Und auf dieser Webseite verkaufst du eben auch, um das Ganze auch so ein bisschen zu finanzieren,
ne? Natürlich, klar.
Diese T-Shirts. Wie gesagt, eines heißt Dividendenjäger. Was hast du noch für welche dabei?
Dividendeninvestor, Aristokrat, also ein paar verschiedene Sachen einfach. Ich habe mir überlegt, bei einer Webseite hast du immer ein paar Möglichkeiten, ne? Wie kannst du das Ganze monetarisieren? Und ich habe mich extra dagegen entschlossen, irgendwie auf Google AdSense zu setzen, weil ich keine unseriöse Finanzwerbung auf meiner Website wollte. Mhm. Ich will nicht, dass ein Leser kommt, sich irgendein geiles Unternehmen durchliest und dann irgendwie weitergeleitet wird zu irgendeinem Quatsch, wo es dann Geld verliert. Und deswegen habe ich gesagt, okay, machst du ein bisschen Finanzliteratur, stellst ein paar coole Bücher vor und dann eben auch ein paar T-Shirts. Wer möchte, kann sich da was kaufen.
Genau. Und wir haben uns schon im Vorfeld unterhalten, das ist natürlich jetzt nichts, was sich reich macht.
Nein.
Das ist so so ein kleines i-Tüpfelchen auch vielleicht, wenn jemand sagt, hey, finde ich cool, was du da machst, um da so ein bisschen sich zu bedanken. Jetzt ist es ja so, es gibt es ja gerade in den letzten Jahren Unmengen an Blogs, an Podcasts, an Webseiten, die sich mit dem Thema Aktien beschäftigen, die sich mit Dividendenaktien beschäftigen. Und ganz häufig, wenn man da auf diese Webseiten schaut, so geht es mir zumindest, hat man so den Eindruck, naja, auch wieder jemand, der auf den Zug aufspringt und jetzt mal, weil es eben so angesagt ist, einfach was mitmacht. Mhm. Jetzt hast du ja aber eine ganz spannende Geschichte, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Und jetzt kommen wir mal zur Großmutter und dem Großvater zu sprechen. Wie hast du zum allerersten Mal etwas über das Thema Aktien und speziell auch Dividendenaktien erfahren?
Okay, wo fange ich da an? Die erste Aktie habe ich bekommen, wo ich 5 Jahre alt war. Und die hat natürlich mein Vater mir gekauft. Und mein Vater hat auch keine Bankerausbildung irgendwas genossen. Der ist als Drucker, hat er gearbeitet, hat sich da ein bisschen noch gearbeitet. Der hat all sein Wissen über Aktien von meinem Opa bekommen. Mhm. So. Und mein Opa war immer sehr sparsam und hat sein Geld zur Seite gelegt und auch sobald seine Kinder irgendwie Geld bekommen haben, hat er das auch immer investiert. Und der hat dieses Wissen meinem Dad gegeben und der hat dann mir damals 1999, ich glaube, 10 Nokia-Aktien gekauft.
Okay.
Wir haben später mal nachgekauft.
Also für alle, die jetzt ganz jung sind, ne, und jetzt Nokia nicht mehr kennen, Nokia war noch vor 10, 15 Jahren das, was Apple heutzutage ist. Also voll, im ja. Grunde genommen, jeder musste ein Nokia-Handy haben. Das waren die mit Abstand besten Handys, die es gab. Ja. Mega innovativ. Es gab sogar mal so einen Vorläufer so wie ein iPhone, es gab mal einen Nokia Communicator. Okay. Den konnte man aufklappen und so, hatte ich auch mal einen, war sogar mal in einem James Bond Film Einsatz. Aber okay, das nur der Zwischenruf. Also du hast also vor 20 Jahren Nokia Aktien bekommen von deinem Papa. Und wie ging es dann weiter?
Okay, also von meinem Opa, das haben wir so alles gar nicht mitbekommen. Der hat das erst so ein bisschen alleine gemacht. Der hat einfach immer das Geld investiert, immer wenn er was hatte, zur Seite gelegt und dann alle möglichen Dividendenaktien gekauft. Und auch meine Nokia-Aktien sind so vor sich hin getümpelt. Mhm. So irgendwann kamen dann auch mal ein paar E.ON-Aktien dazu. Aber ich habe mich da auch nie wirklich mit dem ganzen Thema befasst. So, dann machen wir einen kleinen Sprung bis zum Jahr 2011. Da bin ich dann nach München gezogen, habe die Ausbildungen begonnen und habe natürlich halt geschaut, okay, Geld verdienen. Und das Wohnheim, in dem ich war, das war schon relativ teuer. Und dann habe ich halt geguckt, okay, wie kannst du online Geld verdienen? Ich habe allen möglichen Scheiß gemacht. Also ich war auch richtig total naiv. Ich habe damals, ich will jetzt da keine Werbung für die machen, aber die gibt es eh nicht mehr. Das hieß Any Options. Deswegen bin ich da ein bisschen gebrandmarkt gewesen, was das Thema Optionen angeht. Weil ich halt nur dieses negative Beispiel da hatte.
Das waren, glaube ich, binäre
Optionen. Ja, okay. Das war einfach reines Glücksspiel.
Ja.
So, ich war so schlau, dass ich möglichst früh meinen Einsatz wieder ausgezahlt habe, aber es war einfach Quatsch. So. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, befasst dich doch nochmal mit dem Thema Aktien. Und das war auch wirklich so ein bisschen die Geburtsstunde von mir. Ich habe dann geguckt, okay, hey, wie stehen eigentlich jetzt heute meine Nokia-Aktien? Die waren halt 65-70% im Minus oder so.
Mhm. Muss man vielleicht auch nochmal für alle, die jetzt noch nicht so lange sich damit beschäftigen, warum sind die so abgestürzt? Mhm. Nokia war wirklich der absolute Technologievorreiter. Mhm. Bis eben dann Apple 2007 das iPhone auf den Markt brachte. Heutzutage hat jeder ein Smartphone, aber man muss wissen, 2007 war das iPhone das allererste Smartphone, was es gab. Bis dahin hatte man im Grunde genommen immer nur ein Telefon mit Tasten. Man konnte SMS verschicken und man konnte telefonieren, aber dann hörte es eben auch schon auf. Und wie wir es heute so kennen, also alle mit Apps und mit WhatsApp und alles Mögliche, das gab es ja damals nicht. Und Nokia hat, das muss man einfach so sagen, da die Zeichenzeit mega verpasst.
Voll.
Und alle anderen Firmen sind eben an ihr vorbeigezogen. Und deswegen ist die Aktie auch tatsächlich, obwohl sie mal ein absoluter Highflyer war, eben massiv unter die Räder gekommen. Und du hast gesagt, 60-70% waren dann deine gekauften Aktien im Minus. Und jetzt kommt aber eine mega, das jetzt wirklich mal zuhören und aufpassen, weil jetzt kommt eigentlich die spannende Story.
Ja, ich habe dann mich irgendwann dazu entschlossen, okay, verkauf die Aktien. Du wirst mit der Aktie nicht glücklich und komm, scheiß drauf, hast Verlust gemacht, erste Erfahrung mit der Börse, hack's ab. Das Thema war eigentlich für mich durch. Dann habe ich mir gedacht, hey, du hast doch irgendwie alle Schiss lang Dividenden bekommen. Dann habe ich mich hingesetzt, habe mir eine Excel-Datei gemacht und habe das wirklich alles mal Stück für Stück, so bin ich meine ganzen Bankauszüge durchgegangen, habe das addiert und dann war ich im Plus. Dann habe ich gedacht, hey, ich bin jetzt irgendwie 60-70% Minus, habe es mit Verlust verkauft und bin dann trotzdem irgendwie noch im Gewinn. Und das war für mich so der Augenöffner irgendwie, wo ich gesagt habe, hey, mit Dividenden kannst du da echt irgendwas noch rausholen. Das war echt cool.
Also, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber das nochmal für alle auch, also weil das wirklich enorm wichtig ist, was viele immer nicht verstehen. Dividende, die Beteiligung des Gewinns am Unternehmen, die der Aktionär erhält. Und es war quasi so, wir nehmen jetzt mal eine fiktive Summe. Ja. Du hättest mal für 1.000 Euro diese Aktien wären gekauft gewesen. Und dann sagst du, okay, jetzt sind die bloß noch 300 Euro wert, du verkaufst sie. Und jeder sagt jetzt, ich habe doch jetzt 700 Euro Verlust gemacht.
Richtig. So.
Und du hast dann aber auch mal geschaut, okay, du hast gesagt 2005, glaube ich, hast du sie bekommen?
1999
sogar noch. Also im Grunde auch zu einer ganz schlechten Zeit, weil 1990 war Hochpunkt. Ne? Kurz danach kam
Dotcom-Blase, klar.
Kurz danach kam die Dotcom-Blase. Dann hast du es einfach, du hast sie geschenkt bekommen, aber egal, die hast du halt gehalten. Ja. Und dann hast du immer Dividende bekommen. Und zwar jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr. Ja. Und dann, als du sie verkauft hast, war zwar die Aktie vom ursprünglichen Kaufpreis 70% hergefallen, aber diese vielen Dividenden, die du im Laufe dieser vielen Jahre kassiert hast, waren in Summe so viel, dass du am Ende alles zusammengerechnet, sogar mit Gewinn, aus so einer extrem schlecht gelaufenen Aktie herausgegangen bist. Also,
ja, so ist es.
Mega Augenöffner wahrscheinlich.
Ja, voll. So. Und es war halt auch gerade die Zeit, wo dann leider mein Opa verstorben ist. Und erst da haben wir dann wirklich auch so mitbekommen, hey krass, der hat da richtig viel in Dividendenaktien investiert. Und die Oma, die ja, kann seitdem ganz gut von Dividenden leben. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie super reich und auch kein Millionär, das nicht, aber schon ein schönes, eine schöne Rentenaufstockung, sag ich mal.
Man muss das ja auch mal sehen, wenn man immer sagt, ja, man kann schön von Dividenden leben, dann haben viele immer so eine komische Vorstellung. Aber wenn man jetzt einfach sagt, okay, man würde im Monat 300, 400, 500 Euro dazu bekommen,
ja.
Na, dann ist das, man macht ja nichts dafür. Man hat irgendwann mal eine clevere Entscheidung getroffen, in dem Fall war es der Opa.
Ja.
Und jetzt kommt eben monatlich dieses Geld oder regelmäßig dieses Geld. Und wenn ich heute jemand frage, hey, würdest du 300 oder 400 oder 500 Euro Lohnerhöhung nehmen, würde jeder schreien, ja, auf der Stelle. Und man kann sich aber eben diese Lohnerhöhung relativ simpel, man braucht eben nur Zeit, auch zusammensparen. Und da waren wahrscheinlich auch jetzt nicht nur mega tolle Aktien dabei, sondern wahrscheinlich auch ein paar, die jetzt nicht so super gelaufen sind.
Es gab natürlich da auch welche. Das Portfolio war sehr, sehr groß. Mhm. Es waren schon einige Aktien drin. Da gab es natürlich auch welche, die nicht so toll gelaufen sind, klar. Also ich glaube, ich erinnere mich noch an Canon. Die hatten da, die haben ein bisschen, die sind vom Chart heruntergegangen, haben ein bisschen Verluste gemacht. Aber auch mit der Dividende sind die da ganz gut eigentlich weggekommen.
Ja. Ist glaube ich auch sowas, was viele Privatanleger immer glauben, es ist so wahnsinnig kompliziert. Finde ich jetzt die richtigen Aktien? Suche ich da die richtige Aktie aus? Was ist, wenn meine Aktie nicht läuft und so weiter? Aber dein Beispiel, beziehungsweise das Beispiel deines Opas zeigt natürlich auch sehr schön, wenn man als Privatanleger einfach sagt, ich setze auf eine gewisse Streuung, dann kann man sich's auch mal leisten, mal so die ein oder andere Aktie dabei zu haben, die eben nicht so gut läuft, weil dafür wird eine andere extrem gut gelaufen sein und dann gleicht sich das halt über kurz oder lang aus. Und wichtig ist einfach nur, dass man es halt überhaupt macht, dass man dabei ist, dass man es überhaupt macht. Und du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, als ich dich gefragt habe, dein Opa war jetzt auch kein Aktienanalyst hat da irgendwie tiefe Bilanzen gelesen, sondern das war so investieren mit dem gesunden Menschenverstand einfach.
Ja, voll. Der hat halt eben auch gesagt, ne, hey, was benutze ich jedes Mal? Was benutzen auch die Leute in der Krise? Also klar, Coca-Cola wird getrunken. Sie gehen zum McDonald's essen. Sie machen halt eben auch Fotos mit Canon zum Beispiel. Ne? Also so diese ganzen Standardsachen, diese ganzen Konsumgüterbranchen und alles.
Ja. Und vielleicht eben auch gesagt, ja, okay, und jetzt kaufen alle haben ein Handy von Nokia, dann auch diese Aktie kaufen. Und dann eben, wenn man jetzt im Nachhinein sagt, ja, diese Aktie ist ja nicht so gut gelaufen, ja, spielt aber keine Rolle.
Eben.
Weil man weiß das ohnehin nicht, weil man hat keine Glaskugel, aber eben die Streuung aus gesundem Menschenverstand und 20, 30, 40 verschiedenen Aktien wird eben auf Dauer einen unfassbar großen Strom an Einkommen generieren, der auch jedes Jahr ein bisschen mehr wird.
Eben, das ist das Schöne. Also ich habe mir das auch mal so ein bisschen getrackt. Jetzt seit, ich glaube, 2016 habe ich meine Bank gewechselt und habe dann da irgendwie eine neue Datei gebaut, eine neue Excel-Datei. Da schreibe ich jedes Mal meine Dividenden rein und da sehe ich, okay, wie viel habe ich letztes Jahr bekommen? Und beispielsweise, das waren es 30 Euro für Coca-Cola im Quartal. Jetzt sind es 35. So, das ist schon cool. Und also ich sehe auch diese Jahresentwicklung und da bin ich jetzt bei fast irgendwie immer so 10-15% Steigerung, obwohl ich nicht nachgekauft habe. Also das ist schon cool. So einfach mal 10-15% Gehaltserhöhung.
Also das ist ja unglaublich.
Natürlich.
Also das ist ja unglaublich und ich sage das ja auch, ich habe es auch im neuen Buch geschrieben, man kann sich mit Dividendenaktien im Grunde um 10% Lohnerhöhung im Jahr holen.
Ja.
Und egal wie gut unsere Gewerkschaften in Deutschland arbeiten, aber 10% jedes Jahr, das bekommen die nicht hin. Mhm. Und das gleicht eben dann auch extrem den Kaufkraftverlust aus, den wir über die Inflation haben.
Ja.
Und ich habe genauso angefangen. Ich habe mir das dann immer aufgeschrieben und dann immer verglichen zum Vorjahr. Und das ist dann wirklich auch so die Motivation, dass man sagt, oh, guck mal, jetzt waren es, du sagtest 30, jetzt sind es 35, es sind nur 5 Euro. Aber es, man sieht, hey, es wird automatisch mehr.
Ja. Ja?
Wie hat denn das deine Sicht auf Aktien verändert? Also worauf achtest du denn jetzt beispielsweise, wenn du dir jetzt hin und wieder mal eine neue Aktie kaufst oder irgendwie, was sind so die Dinge, auf die du da schaust?
Also zum einen schaue ich natürlich, okay, welche Aktien habe ich schon im Portfolio und vielleicht welche Branchen sind vielleicht schon teilweise auch zu viel drin. Ich habe ziemlich viel Konsumgüter. Technologie habe ich ein bisschen, ich habe Apple drin und auch Öl, ich habe Shell. Also da schaue ich natürlich, welche Branche habe ich vielleicht noch nicht so und welche kann ich da noch ein bisschen was reininvestieren. Und dann schaue ich natürlich, okay, welche Aktien gibt es denn da und welche gibt es denn da, die seit vielleicht 20, 25 oder vielleicht sogar 50 Jahren eine Dividende steigen. Also auch zahlen. Ne? Und dann schaue ich mir an, hey, wie sind denn so die Zukunftsaussichten von der Aktie? Einfach nur mal so ganz grob, kann ich mir vorstellen, dass es die Aktien in 20 Jahren noch gibt?
Und wenn das... Also, Entschuldigung, wenn ich da wieder unterbreche, aber wichtigste Frage von allen. Das ist die wichtigste Frage von allen, dass man eben versucht, gibt es diese Firma in 10 Jahren noch? Und das ist, glaube ich, so etwas, was viele, viele falsch machen. Viele springen immer auf Modethemen auf. Heute ist es Cannabis, morgen ist es Lithium, übermorgen ist es Wasserstoff, keine Ahnung. Wenn man aber sagt, okay, man hat jetzt hier eine Firma, das setzt meistens auch voraus, dass es schon eine etwas größere Firma ist, dann kann man aber doch relativ gut abschätzen, ob es diese Firma in 10, 15 oder 20 Jahren noch gibt. Also wir nehmen mal als Beispiel jetzt Coca-Cola. Ist jetzt natürlich nicht die allertollste Aktie, die man heutzutage kaufen kann, weil eine gewisse Sättigung ist da und so weiter. Aber wenn man sich das einfach vorstellt, wird es diese Aktie in 10, 15 Jahren noch geben? Dann muss man einfach sagen, ja, mit großer Wahrscheinlichkeit schon. Ob die dann immer noch am meisten Cola verkaufen oder mittlerweile dann Wasser oder irgendwas anderes, egal. Aber die wird halt nicht so über Nacht verschwinden.
Ja,
das ist richtig. Wird es Facebook in oder Amazon in 10, 15 Jahren noch geben? Wahrscheinlich auch.
Wahrscheinlich,
vielleicht nicht in dieser Form, aber vielleicht ist sie zerschlagen oder keine Ahnung. Wobei Facebook ja weder Facebook noch Amazon momentan Dividendenaktien sind, aber ja auch mal irgendwann mal werden.
Ja, das stimmt.
Und das ist eben so ein Punkt. Ne? Wenn man eben jetzt beispielsweise, ich nehme es mal, eine Firma, die ja auch Dividenden ausschüttet, wie zum Beispiel unsere Automobilhersteller, wenn man da eben jetzt sagt, will ich oder weiß ich, ob es diese Aktien noch in 10 Jahren gibt, oder diese Firma, das weiß man eben nicht. Ne? Wird's in, also jetzt sagt, wir denken ja immer so ein bisschen, natürlich gibt es VW noch, natürlich gibt es BMW noch. Ne? Und die Wahrscheinlichkeit ist wohl auch relativ hoch.
Sicher.
Aber die Franzosen haben auch gedacht, oder die Schweden haben auch gedacht, dass es Saab noch geben wird. Oder die Franzosen haben auch gedacht, dass es Peugeot und Renault noch als einzelne Firmen geben wird. Und sobald man da Zweifel daran hat, sollte man eben tendenziell sagen, dann lasse ich lieber die Finger davon und investiere eben mein Geld lieber in etwas, wo ich Vertrauen rein habe. Ja. Also es ist auch mental extrem wichtig.
Schläft mal ruhiger.
Absolut.
Nee, auf jeden Fall. Und ja, gerade diesen Ansatz, such dir einfach eine geile Firma aus und investiere in die. Gerade den Ansatz möchte ich ja eben auf meiner Webseite verfolgen.
Wenn du jetzt dein eigenes Depot mal anschaust, auf wie viel Werte hast du es ungefähr gestreut?
Aktuell plus 11, 12.
Okay.
Ja, und dann noch ein paar Sparpläne dazu. Also ich habe da langfristig auch einige Aktien, die ich mir noch ins Depot holen möchte. Und das Gute ist, ich lerne jetzt auch jede Woche neue geile Unternehmen kennen. Ja, also ich möchte eigentlich, mein Ziel ist es, irgendwann so auf 20 bis maximal 30 Aktien zu kommen. Zu viel soll es dann auch nicht werden, weil du dann irgendwann den Überblick verlierst. Und ich glaube, bei einer Streuung von 20 bis 30 Aktien ist man, glaube ich, ganz gut unterwegs.
Ja, muss man ja auch mal sehen, wenn man jetzt sagt, man hat zum Beispiel jetzt 30 Aktien, dann bedeutet eben, wenn dann eine davon die Nokia ist und die fällt eben jetzt komplett ab, mittlerweile ist ja der Aktienkurs wahrscheinlich noch, ich habe es jetzt in den letzten Jahren nicht verfolgt, aber der tümpelt, glaube ich, sehr, sehr weit unten. Die gibt es immer noch.
Ja.
Gibt es immer mal auch Spekulationen, dass sie übernommen wird, aber im Grunde genommen ist die Firma tot. Aber mal angenommen, man hat jetzt 30 Aktien und da ist jetzt die eine Nokia dabei und die fällt auf null. Naja, dann verliert man eben 3% vom Depot, 3,33%, wenn man sie ungefähr gleichgewichtet. Ne? Ja. Und das ist ja jetzt auch wieder nichts, wo man schlaflose Nächte hat, oder?
Ja, eben. Also ich glaube, desto mehr Aktien man einfach drin hat und desto breiter man sich da aufgestellt hat, auch was die Branchen angeht. Also wenn es, keine Ahnung, morgen Technologie wieder einbricht oder sowas, dann, mein Gott, dann habe ich die Konsumgüter. Und wenn die Konsumgüter einbrechen, dann gibt es immer noch Öl und Gas und Erzeuger. Und ja, wenn man es ein bisschen breit aufstellt, dann hat man da ruhige Nächte.
Okay. Jetzt hast du ja schon das eine vielleicht ein bisschen unbewusster, das andere ein bisschen bewusster, ja auch schon mal zwei große Markteinbrüche mitgemacht.
Ja.
Einmal, du hast gesagt, du hast deine Nokia-Aktien 1999 bekommen.
Ja.
Das war kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Danach sind ja schon mal Technologieaktien teilweise 70%, 80%, 90% gefallen. Eine Amazon ist damals 95% gefallen. Ne? Okay, aber das war vielleicht noch ein bisschen unbewusst. Ne? Also ich weiß nicht, also, ob du das so groß mitbekommen hast oder dich auch...
Mitbekommen, ja. Ich glaube, wir haben... Ja, es hieß okay, ey, scheiße, wir haben jetzt die Aktien genau zum falschen Zeitpunkt gekauft, aber ich war damals 6. Mhm. Also ich habe mir das jetzt nicht so...
Also sag mal einfach ganz natürlich. Unbewusst. Ja. Aber natürlich dann 2008. Gut, da warst du jetzt auch noch keine... Da hattest du wahrscheinlich auch andere Themen in deinem Leben. Ne? Also mit Geld warst du da 15, 16?
Ja.
16, ja, okay, da waren wahrscheinlich andere Dinge spannender, aber dann kriegt man es ja schon ein bisschen bewusster mit. Ne? Wenn jetzt, viele haben ja Angst, dass jetzt nochmal sowas kommt. Und wir können das ja auch nicht ausschließen. Wir können gestern den höchsten Kurs gesehen haben und jetzt geht es erstmal ja, nach unten. Wir können in 10 Jahren runterfallen, was weiß ich, irgendwas dazwischen. Irgendwann wird es mal wieder passieren. Hast du einen Plan, wenn das passiert, was du dann tun wirst?
Ich mache es wie Costolani, ich nehme Schlaftabletten. Okay. Nee, ich weiß es nicht. Also ich habe die ganzen Krisen nur unterbewusst mitgemacht. Ich weiß selber nicht, wie werde ich reagieren, wenn mein Depot einbricht. Aber ich denke einfach schon, dass man das so oft mitbekommen hat und auch in der Vergangenheit so oft gesehen hat, hey, nach einer Krise geht es wieder hoch.
Mhm.
Ich möchte da eigentlich reinbuttern.
Ja.
So, wenn die Krise da ist, dann muss ich schauen, dass ich irgendwie ein bisschen... Geld auf der Seite habe, dass ich dann erst recht rein investieren kann. Ich habe mir so ausgerechnet, okay, wie viele Aktien brauchst du, dass du da ein schönes Einkommen irgendwann hast. Und dann sage ich, okay, ich möchte jetzt, was weiß ich, 1000 Coca-Cola-Aktien beispielsweise.
Mhm.
Und ja, dann komme ich doch dem Ziel näher, wenn ich dann im Sale kaufen kann.
Ja.
Also warum nicht?
Das ist so dieses klassische Denken von Dividendeninvestoren oder Einkommen, alle Leute, die auf Cashflow fokussiert sind. Und ich finde dieses Denken super, weil ich habe dieses Denken ganz genauso, dass man einfach sagt, okay, alle haben immer Angst, wenn es mal runtergeht, aber diejenigen, die auf Cashflow sich fokussieren, die sagen, super, weil, du hast jetzt ein Wort gesagt, das ist total richtig, es ist ein Sale. Also und immer, wenn steht Summer Sale, Winter Sale, Amazon Prime Day, was auch immer, alle rennen los wie die wahnsinnigen Cyber Monday, was es da alles so gibt. Alle rennen los und kaufen alles, weil es billiger ist. Und wenn Aktienmärkte fallen, wenn Immobilienmärkte fallen, haben alle immer Angst.
Natürlich.
Wobei es aber eben wirklich, es ist die Schnäppchenjagd. Mhm. Und deswegen können wir, du bist noch sehr jung. Wenn ich mich mit Warren Buffett vergleiche, bin ich auch noch sehr jung. Also das heißt, umso besser, wenn sowas mal passiert.
Ja, klar.
Ne? Ja. So. Weil ja vor allen Dingen auch, mal angenommen, dein Depot würde jetzt um die Hälfte verlieren. Welchen Einfluss hätte denn das auf dein tägliches Leben?
Null.
Null.
Weil ich es nicht verkaufen würde. Weil ich glaube, Verluste machst du erst dann, wenn du es ja verkaufst. Also wenn du dann irgendwie natürlich auf Geld angewiesen bist und du musst verkaufen, jo, dann ist es scheiße.
Mhm.
Aber wenn nicht, dann siehst du doch, hey, ich bekomme trotzdem jeden Monat meine Dividenden und die sind genauso oder steigen vielleicht.
Mhm.
Ist doch gut. Also warum aufregen?
Ja. So. Also das ist wieder diese zwei Punkte. Fokus Nummer eins. Nicht auf den Wert des Depots schauen, sondern auf die regelmäßigen Zahlungsströme schauen.
Ja.
Und die werden auch in einer Krise steigen, ja, weil die sind auch in der Dotcom-Blase gestiegen, die sind in der Finanzkrise gestiegen. Also das heißt, das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, eben dann wirklich sagen, okay, mein Leben ändert sich ja dadurch nicht, wenn ich nur Geld nehme, was ich jetzt nicht zum Leben brauche. Wenn natürlich einer jetzt sagt, okay, ich habe hier Geld, mit dem ich in 2 Jahren Kredit ablösen muss für mein Haus, und jetzt hast du das an der Börse und dann geht es 30-40% nach unten, dann hast du ein Riesenproblem.
Ja, sicher.
Wenn das jetzt aber Geld ist, wo du sagst, ich brauche es nicht zum täglichen Leben,
nee.
Also das heißt, ob ich es jetzt rausnehme oder 3 Jahre später, spielt eigentlich keine Rolle, dann kann man so eine Krise, wenn man es mal mental richtig sich vorbereitet auf das Ganze, auch hervorragend überstehen. Im Gegenteil, man wird gestärkt daraus hervorgehen. Und jetzt nicht so, man sagt das ja immer, ne, gestärkt aus der Krise, bla bla bla. Das ist so dieses auch Politikergewäsch. Aber weil man eben wirklich die guten Preise nutzen kann, um zu kaufen. Man kann Qualitätsunternehmen zu Top-Preisen kaufen, was einem ja sonst fast nie gelingt.
Stimmt, ja.
So eine Host, wie wir es jetzt seit vielen Jahren sehen, da bekommst du eben die guten Werte niemals günstig, weil es gibt einfach keine Rücksetzer.
Ja.
Ja, und wenn die sind, die viel zu gering und dann traut man sich nicht. Aber genau das ist der richtige Punkt. Sehr gut. Also kann ich euch nur sagen, dass alles, was Benedikt jetzt hier gesagt hat, mit 25 schon mega, mega weit. Also gutes Mindset, ne? Haben wir endlich das Wort Mindset auch wieder untergebracht. Ja. Gutes Mindset auch als Investor. Und im Grunde genommen, du weißt ja auch, du hast ein gutes Vorbild aus deiner Familie. Das hilft natürlich ungemein, wenn man sowas mal sieht. Du hast eine tolle Erfahrung gemacht mit dieser Nokia-Aktie. Also die ist extrem wertvoll, dieses mal selber zu erleben. Ja. Ich verliere am Aktienpreis, gewinne trotzdem durch die Dividenden. Das ist ein Riesen-Learning, was man daraus hat, was man auch, wenn es jetzt einer hört, sich vielleicht auch gar nicht vorstellen kann, sagt, das kann doch gar nicht sein, aber es ist halt so. Und im Grunde, du kannst ja gar nicht daran vorbeigehen, über den Zinseszinseffekt reich zu werden. Ne?
Also, genau, das jetzt, ist das Ziel.
Also jetzt nicht reich im Sinne, du hast jetzt hier die 100-Meter-Yacht in Monaco liegen. Ja? Aber dass man einfach sagt, man ist wohlhabend, man ist auch finanziell so unabhängig, dass man machen kann, was man möchte. Ist auch fürs Berufsleben wichtig, dass man sagt, ich mache jetzt nur noch das, was meiner Leidenschaft entspricht und nicht das, was ich gezwungen bin zu tun, um meinen Lebensunterhalt zu begleichen. Man hat die Wahl, wo man hingeht auf der Welt. Aber das ist schon eine ziemlich coole Sache.
Ja, es beruhigt auch ein bisschen.
Das glaube ich.
Ja. Man macht sich da nicht mehr so viel Stress irgendwie.
Ja.
Das ist so das Ziel, dass du halt einfach sagst, okay, eben du kannst das machen, worauf du Bock hast. Mhm. Und ich glaube, selbst wenn ich jetzt irgendwann mal sage, okay, ich könnte jetzt komplett von Dividenden leben, ich glaube nicht, dass ich aufhören würde zu arbeiten. Also wenn man halt einen Job hat, der einem richtig liegt, wo man Spaß hat, wofür man brennt, was eine Leidenschaft ist.
Mhm. Okay. Lieber Benedikt, schön, dass du da warst. Nochmal für alle, wer sich deine Seite mal anschauen will, wo kann man die finden? Wie heißt die Seite?
Ganz einfach bei Google eingeben, dividendeohneende.de.
Oder halt direkt www.dividendeohneende.de. Und du schreibst da jeden Sonntag, stellst du eine Aktie vor.
Richtig, ja.
Die du einfach gut findest, ne? ohne Anspruch jetzt, dass das die geilste Aktie der Welt ist, aber einfach tolle Aktien. Und auch schön geschrieben, so ein bisschen über die Geschichte. Du hast jetzt gerade Charm Brands darauf gehabt und so und auch viele bekannte Namen, aber auch schon mal die ein oder andere, die man jetzt nicht so kennt. Ja. Aber schon immer mit Fokus auch auf Dividende.
Auf jeden Fall, ja.
Okay. Natürlich. Also, dann danke ich dir, dass du heute hier bei uns warst, dass du extra zu uns hier gekommen bist. Hat mich sehr, sehr gefreut. Dir noch alles Gute weiterhin als Investor und oder euch, die ihr jetzt hier zugehört habt, natürlich auch übernehmt ganz viel, was der Benedikt hier gesagt hat, für euer eigenes Handeln. Lasst euch auch helfen. Wir helfen euch gern, wo auch immer. Aber informiert euch, macht euch schlau, weil das ist wirklich etwas, was die Masse der Marktteilnehmer, die Masse der Börsianer nicht macht. Die konzentrieren sich immer nur auf den Wertzuwachs ihrer Aktien. Der kommt aber automatisch. Ja. Wer sich auf Cashflow konzentriert, hat vielleicht nicht immer den Superrenner wie eine Amazon im Depot, aber hat eben ein wirklich stabil wachsendes Einkommen. Und wie gesagt, jedes Jahr 10-15%, einfach mal eine Zinseszinstabelle nehmen und mit einer ganz Mini-Summe anfangen, was sich daraus entwickelt. Ne? Also das ist schon extrem beeindruckend. Also lieber Benedikt, dir eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören und Zuschauen euch, die ihr hier dabei wart. Und wir hören uns wieder und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst? Dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com/Termin und vereinbare noch heute einen Termin. In diesem 30-minütigen, absolut kostenlosen Termin wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, wie du starten kannst und wenn du schon an der Börse bist, wie du endlich langfristig Geld verdienen kannst. Bitte vergiss den folgenden Punkt nicht. Um erfolgreich an der Börse zu werden, brauchst du einen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du tun musst, um dauerhaft Geld an der Börse zu verdienen. Wir haben schon tausenden Menschen gezeigt, wie man die Börsen zur Erzielung eines regelmäßigen Einkommens nutzen kann. Und du kannst der Nächste sein. Geh jetzt auf www.optionsstrategien.com/Termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin.